wie ich es anderen Leuten immer erkläre, ist wirklich auch mit einem, wie in einem Buchverlag. Also es würde ja auch keiner, glaube ich, draufkommen, seine Bücher ohne einen Verlag in den Buchladen zu legen als Schriftsteller. Und so sind wir auch. Wir sind ja wie Verlage, nur für Filme.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Susanne und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Indie-Film-Talk-Podcast und schaue gerade hinaus in einen wunderschönen sonnigen Tag und freue mich, wieder eine Podcast-Folge aufnehmen zu können, was nicht einfach so passiert, denn wir haben wunderbare Unterstützer hier bei Steady und PayPal und wenn du noch nicht dabei bist, freuen wir uns natürlich, wenn du uns unterstützt mit einem Abo deiner Wahl oder anderweitig auch über PayPal mit einem Betrag deiner Wahl. Und heute ganz besonderes Thema, worüber wir noch nicht so häufig gesprochen haben. Wir sprechen heute über die Arbeit der Verleiher und die Frage, was sie eigentlich brauchen, um gut arbeiten zu können. Wo fängt ihre Arbeit an? Wo hört sie auf? Und wir werfen einen Blick auf clevere Marketingstrategien, die auch mit einem kleinen Budget zu stemmen sind. Zu Gast habe ich heute zugeschaltet. Sie ist bekannt unter dem Namen Kulturflüsterin und ich freue mich sehr, dass sie da ist, heute in der Position als Marketingmanagerin von Pandora Filmverleih, Lena Kettner.
Hallo, freut mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf.
Hey, schön, dass du da bist. Und du hast einen bunten Blumenstrauß mitgebracht. Einmal, also als wir ins Gespräch gingen, sagtest du, ja, also wir fingen da sofort an und ich habe dann auf einmal gemerkt, wow, das ist schon das Thema. Ja, lass uns bitte über Verleiher sprechen und die Arbeit, die so wichtig ist, wann die überhaupt mit einsteigen, um bestmöglich ein Projekt zu unterstützen. Und du hast echt verschiedenste Beispiele aus den letzten 2 Jahren mitgebracht von Pandora-Filmen. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, es gibt da auch noch so 2, 3 Sachen von Independent-Filmverleihern aus Frankreich zum Beispiel, die du auch noch mal vorstellen wirst. Da freue ich mich
genau,
sehr drauf.
Genau. Ich freue mich erstmal hier, wie gesagt, zu Gast sein zu dürfen, weil ich finde, so die Arbeit von Verleihern kommt oft nicht so wirklich vor oder die Leute können sich nicht so wirklich vorstellen, was wir machen, wer wir sind, wofür wir stehen. Also ich glaube, die meisten Leute haben schon mal das Logo eines Verleihs im Kino gesehen, eben bevor die Vorstellung anfängt, bevor der Film anfängt. Aber sonst, glaube ich, haben sie nicht so eine richtige Ahnung. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an diesem Namen Filmverleih, weil es der ist
was
auch ein bisschen,
der? Das ist fast ein bisschen irreführend, ne?
Weil wir natürlich auch
muss ich das wieder zurückgeben?
Genau. Weil wir ja auch eine sogenannte Filmmiete, also eine Gebühr nehmen, damit die Kinos die Filme von uns auch im Kino dann abspielen können, zeigen können. Und vielleicht ist auch der Name ein bisschen irreführend für viele Leute. Aber ich merke, wenn man so ins Gespräch kommt, dass die Leute ganz, ganz interessiert sind, dass es da so einen Mittelsmann gibt zwischen den Kinos und den Produzenten oder dem Weltvertrieb, der dann dafür sorgt, dass auch entsprechend Marketing für den Film gemacht wird, dass eben aufmerksam gemacht wird und dass wir, ich würde uns schon ein bisschen auch so als Geburtshelfer für die Verwertung dann von Filmen beschreiben, tatsächlich.
Das klingt natürlich so, als wenn du schon jahrelang und schon immer bei Verleihern arbeitest. Wie war aber genau der Weg dorthin? Das heißt, wie bist du jetzt zum Verleiher gekommen, bei dem du jetzt gerade bist? Und wie bist du überhaupt zum Film gekommen?
Der Weg war tatsächlich ein riesengroßer Zufall, weil ich habe tatsächlich Kulturjournalismus studiert an der HFF in München. Und hatte damals noch gar keine so richtige Vorstellung, wo es beruflich für mich hingehen sollte. Also ich wusste, der Journalismus wird's nicht, weil ich sehr spät auch angefangen habe zu schreiben. Es hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich wusste, PR-Marketing, das ist eher meine Baustelle. Habe dann auch als Werkstudentin damals bei CNN International, die hatten ein Büro in München oder haben es, glaube ich, immer noch, waren damals unter dem Dach von Turner Broadcasting, da habe ich gearbeitet, habe gemerkt, dass mir die PR-Arbeit sehr liegt und bin dann, Fun Fact, erstmal wo ganz anders gelandet, und zwar als PR-Redakteurin von Sturm der Liebe. Ich weiß nicht, ob dir die Sendung was sagt.
Ist das so ein ARD Ding, oder?
Genau, eine ARD-Telenovela. Genau, yes. mit einer riesen Einschaltquote, die mittlerweile seit 20 Jahren läuft. Und das wow. finden Leute, die meinen privaten Filmgeschmack kennen, auch immer noch sehr lustig. Aber es war ein toller Job. Es war super zum Lernen und hat mich auch sehr geprägt in der Form, wie ich an Zuschauer denke und wie ich auch überlege, wie man diese Zuschauer erreichen kann und was man auch für die herstellt an Marketingmaterialien tatsächlich. Also das war sehr prägend. Und dann tatsächlich hatte ich da 4 Jahre gearbeitet und wollte mich einfach beruflich mal ein bisschen weiterentwickeln. Und eine ehemalige HFF-Kommilitonin ist auf mich zugekommen, hat gemeint, du, ich arbeite bei einem Filmverleih. Ich wusste ja gar nicht, was ein Filmverleih macht. Und habe nur irgendwie gehört Independent-Kino und fand das spannend, weil mein großer Wunsch war, einmal bei der Berlinale zu sein. Und zwar nicht als Zuschauerin, sondern irgendwo auf dem roten Teppich oder so. Da hatte ich eine ganz fixe Vorstellung, was ich dann da so machen würde. Genau, und dann hat sie gemeint, da wäre was frei im Pressebereich und eine Elternzeitvertretung. Und so bin ich dann letztendlich bei einem Filmverleih gelandet, ohne zu wissen, was man da genau macht. Also die Vorstellung war eher so auf Festivals fahren und auch Leute kennenlernen aus einem Bereich, wo ich eben auch die Filme sehr spannend finde. Eine recht andere Vorstellung hatte ich damals gar nicht. Ich muss auch sagen, das ganze Umfeld, in dem ich mich bewege oder was ich jetzt mache, hat sich enorm geändert. Also in den vergangenen Jahren, weil Marketing einfach immer wichtiger wurde. Und klar, mit der Abnahme der Bedeutung der Feuilletons oder einfach auch mit dem Platz, den man Filmen so einräumt in den Feuilletons, wurden dann andere Bereiche einfach wichtiger. Das war, also es ist schon, hat sich schon nochmal extrem geändert in den letzten Jahren. Genau, und dann von ProKino ging es dann einfach nach ein paar Jahren, ich glaube, es waren so 4¾ Jahre, nochmal ein Eckchen weiter und ich habe ein Angebot von Pandora Film bekommen, worüber ich bis heute sehr, sehr happy bin. Genau, und da bin ich jetzt seit Anfang 2023 als Marketingmanagerin.
Schön, voll der schöne Weg. Hat in irgendeiner Form, würdest du sagen, einfach auch nochmal kurz, um zu beleuchten, was genau die Kulturflüsterin so Schönes macht. Wie verbinden sich diese beiden Themen, die Kulturflüsterin und das, was du jetzt bei Pandora Film machst?
Tatsächlich ziemlich gut. Also ich würde mir fast wünschen, dass andere Verleiher das auch ein bisschen mehr nutzen würden, dass sie wirklich schauen, wer ist vielleicht besonders vernetzt in der Kulturwelt, auch in den sozialen Netzwerken, weil man, also klingt ein bisschen hochtrabend vielleicht, aber man kann ja so jemanden schon nutzen wie so einen Firmeninfluencer, sage ich jetzt mal ein bisschen, Filminfluencer innerhalb der eigenen Firma, gerade die Social-Media-Gemeinde dann auch mit deinem Produkt in Verbindung bringt oder mit deiner Marke in Verbindung bringt und da auch so ein bisschen in Richtung Zielgruppenarbeit, Markenaufbau wirklich mehr arbeiten. Deswegen fand ich das damals clever von meinem Chef, dass er mich angesprochen hat, weil das war, glaube ich, schon auch ein Hintergedanke. Also er wusste auch von Anfang an, dass ich Bloggerin bin und das verbindet sich gerade extrem gut. Also ich moderiere auch viel für unseren Verleih. Ich stehe gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Markgraf oft auf der Bühne und da verbinden sich so diese zweite Leidenschaft, die ich habe, dann wirklich auch vor Leuten zu stehen, über unsere Filme zu sprechen, das verbindet sich sehr gut mit der Verleiharbeit tatsächlich.
Kannst du noch mal kurz 3 Worte zur Kulturflüsterin sagen, die wir unter kulturflüsterin.com finden? Für die, die noch nicht draufgeschaut haben, klickt da gerne mal vorbei, kulturflüsterin.com. Da findet ihr das, was Lena euch jetzt erzählt.
Genau, das sehr gerne. Das ist ein Kulturblog, den ich Anfang 2017 gegründet habe, auch ohne eigentlich eine konkrete Idee, wie weit ich damit gehen möchte oder was ich damit genau vorhabe. Eine Freundin von mir hat damals gebloggt, hatte einen München-Blog. Und ich habe so ein bisschen nach einer Art und Weise gesucht, über Kultur zu berichten, weil ich eben Kulturjournalismus studiert habe und mir dachte, so beruflich möchte ich es nicht machen. Ich möchte aber den Anschluss an die Kulturbranche nicht verlieren und gerne auch anders nochmal über Filme, über Theater, über Musik nachdenken, als ich das jetzt im Rahmen von der Marketingarbeit einfach machen kann. Und das war so der Hintergrund damals, als Ausgleich einfach zu meinem PR-Job bei damals noch Sturm der Liebe, dass ich mir da eben diese Plattform geschaffen habe. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich das 6 Jahre später immer noch mache. Und der Fokus hat sich auch da ein bisschen verändert, weil ich einfach gerade so sehr mit Erschrecken wahrnehme, wie unsere Demokratie gefährdet ist und da jetzt in dem Bereich so auch einen ganz großen Schwerpunkt von mir sehe. So Demokratiebildung, das ist mir ein großes Anliegen. Das war jetzt zu Beginn meiner Tätigkeit als Kulturflüsterin, war es wirklich rein über Filme berichten, über Theateraufführungen berichten, in Konzerte gehen, und das hat sich jetzt verschoben, und das ist auch gut, glaube ich, dass ich auch in dem Bereich jetzt mehr aktiv bin, weil ich glaube, da sind wir alle gefordert und die Kulturschaffenden umso mehr. Also das ist eine neue Aufgabe, die sich da aufgetan hat.
Wo würdest du das dran festmachen, wenn du sagst, das ist jetzt gerade so ein bisschen dein Schwerpunkt, Demokratiebildung? Heißt es, dass du dir da bestimmte Veranstaltungen raussuchst, die sich mit dem Thema befassen, oder dass du vielleicht auch anders kommunizierst, ich sag mal partizipativer, demokratischer, vielleicht auch was die Social-Media-Strategien angeht?
Von der Kommunikation her eher, dass ich, und da geht es auch um Filme, um Theaterstücke, dass ich teilweise auch aufzeige, also erstens mal bestimmte Künstler, die sich mit dem Thema beschäftigen, ich sehe da auch eine gewisse Verantwortung. Ich meine, ich bin eine weiße, doch recht privilegierte Frau, auch Leute in den Fokus zu rücken, die vielleicht noch nicht die Sichtbarkeit haben, gerade in den sozialen Netzwerken, da sehe ich einen ganz großen Schwerpunkt, und auch generell auf alles aufmerksam zu machen, auf Artikel aufmerksam zu machen, auf Menschen aufmerksam zu machen, die dafür kämpfen, dass diese Demokratie in der Form erhalten wird. Und das können dann von Juristen über andere Künstler, alle möglichen Menschen sein. Und ich mag es einfach, ich mochte es schon immer, wenn man ins Gespräch kommt, aber ich merke, im Moment kommt man noch mehr über die sozialen Netzwerke. Und das muss gar nicht so partizipativ sein, dass ich in Stories Fragen stelle oder so. Die Leute melden sich dann meistens von selber und daraus entspinnen sich dann wirklich spannende Gespräche, und das finde ich toll. Oder ich finde es auch ganz toll, wenn Leute, ich hatte am Samstag wieder eine Begegnung in den Kammerspielen, da ist eine hier in München auf mich zugekommen, hat gemeint, du bist doch die Kulturflüsterin, und da ist dann wirklich ein privates Gespräch draus entsponnen. Das mag ich eigentlich am meisten. Ich freue mich auch, wenn dann Leute einen ansprechen, weil dann merke ich, ich mache das nicht im luftleeren Raum, und das strahlt so in mein normales Leben auch aus. Und das finde ich total schön.
Das klingt nach total wichtigen Einzelbegegnungen, die einfach dann auch eine für den Moment so eine gewisse Intimität schaffen und so eine Echtheit, dass man eben auch, egal welcher Meinung man jetzt ist, erstmal den Raum schafft, in den Austausch zu kommen und dann auch zu überdenken, was man selber vielleicht vorher anders dachte oder was man anders machen könnte, oder einfach sich auf ein Thema einzulassen. Das stelle ich mir total gut vor. Und gleichzeitig dann so der nächste Schritt, was du jetzt sozusagen in deiner Rolle als Marketingmanagerin machst, zu sagen, okay, ich muss jetzt eine größere, breitere Masse mobilisieren, um Film XY zu gucken. Vielleicht erstmal so zu den Basics. Du hast gerade schon gesagt, kann ganz schön irreführend sein, der Begriff Verleiher. Was macht denn genau ein Verleiher und was macht er nicht?
Also was er definitiv macht, er überlegt sich eben, also er kriegt ja den Film zur Verfügung gestellt gegen eine gewisse Gebühr. Also das nennt man meistens die Minimumgarantie, die man zahlen muss. Also egal, wie gut der Film nachher an der Kinokasse läuft. So ist das meistens bei internationalen Filmen, dass wir eben den Film für eine bestimmte Minimumgarantie bekommen und dann eben für alles sorgen, was man eben braucht, um den Film dann hier im Kino anschauen zu können. Also wir synchronisieren ihn, wir überlegen uns eine Marketingstrategie, wir sprechen mit einer Presseagentur, die uns eben als geeignet erscheint, um den Film dann bei den Journalisten auch bekannt zu machen. Also wir sind quasi schon so eine, ja, wie so ein Vermittler von dem Film dann tatsächlich fürs Publikum, und so eine Zwischenstelle, weil man stelle sich das jetzt vor, die Kinos hätten diese Zwischenstelle nicht. Die müssten ja die Rechte auch für das Abspielen von Filmen dann bei jedem Weltvertrieb einzeln erfragen. Das wäre irre aufwendig, und sie hätten eben auch auf deutscher Ebene dann keinen Ansprechpartner für die Filme, hätten kein auf den deutschen Markt zugeschnittenes Marketingmaterial und so weiter und so fort. Deswegen ist die Rolle des Verleihs enorm wichtig, tatsächlich. Und gerade im Independent-Bereich, wo man eben, ja, also wo man ja auch gute Verleiher einfach braucht, um überhaupt mal eine Öffentlichkeit zu schaffen für bestimmte Filme, wo man eben keinen Barbie hat, der halt entsprechend auch budgetär ausgestattet ist und wo man auch entsprechend Merchandise hat und so weiter. Also wir müssen, das müssen wir uns einfach alles sehr gut überlegen, auch was wir an Verleihvorkosten eben produzieren, also die Herstellung der Synchronisation und die Marketingkosten, die wir aufwenden und so weiter, das müssen wir uns alles gut überlegen, mit was man da in Vorleistung geht, um eben diese Öffentlichkeit herzustellen.
Wenn man nochmal auf den Punkt geht, auch was macht ein Verleiher vielleicht gerade nicht, also in den meisten Köpfen, du sagst, wenn du mit bestimmten Menschen sprichst oder vielleicht sogar auch FilmemacherInnen, die jetzt sagen, und jetzt brauche ich einen Verleiher, wo du sagst, wärst du vielleicht doch ein bisschen früher gekommen. Also was sind so die meisten Missverständnisse, die du mitbekommst von auch gerade vielleicht jungen Filmschaffenden oder auch schon Etablierten in der Szene, was ein Verleiher eigentlich gerade nicht tut, wo du sagst, da hätten wir jetzt aber noch was vorweg gebraucht oder dafür sind wir eigentlich nicht zuständig.
Also was ich so merke und wo ich mir eigentlich auch nochmal so eine Position für junge Filmemacher wünschen würde, die meinen oft, wir fungieren irgendwie so als dramaturgische Berater. Also sie kommen zu uns und selbst wenn wir diesen Film nicht ins Kino bringen können, dass wir sie irgendwie so anleiten, wo sind Probleme im Drehbuch, die eben auch dazu führen könnten, dass man ein kleineres oder ein größeres Publikum erreicht. Da merke ich auch oft ein großes Unwissen, das glaube ich auch daherkommt, dass der Bereich Verleih gar nicht so eine große Rolle spielt in den Filmhochschulen. Und also klar, wenn man in ein Filmprojekt einsteigt, dann kann man da eventuell auch schon ab Drehbuchphase mit dabei sein, also je nachdem, wann eben Produzenten auf einen zukommen. Aber es ist also, wenn man eine dramaturgische Beratung tatsächlich will, dann ist man wahrscheinlich an anderen Stellen noch besser aufgehoben. Und ich merke jetzt so, ich habe wirklich aus, einfach weil ich auch junge Filmemacher fördern will, auch oft schon Drehbücher durchgelesen, von denen ich wusste, die sind jetzt nichts für unseren Verleih und die dann wirklich aber auch in so einer Form beraten, überleg dir nochmal genau, wer ist dein Publikum, wen willst du damit ansprechen oder ihnen auch klarzumachen, das ist ein Film, der ist vielleicht eher für die Festivals geeignet und da glaube ich, könntest du es auch recht weit schaffen, aber ich glaube, in der konventionellen Kinoauswertung wird es schwierig mit der Art von Thema aus den und den Gründen oder glaube ich, dass du nur, weiß ich, 5.000 bis 10.000 Zuschauer erreichst und ich glaube, diese Denke haben die gar nicht so drin. Da geht's eher drum, wie produziere ich den Film? Wo kann ich die Gelder akquirieren? Das kann ich total verstehen, aber dann in einem zweiten Schritt nochmal zu überlegen, wie sind eigentlich die verschiedenen Verwertungsketten? Wer soll den Film nachher ansehen? Und ich bin total für Mut bei jungen Filmemachern, aber man muss sich einfach klar machen, mit welchen Themen man welche Menschen erreicht. Und dazu müssten die natürlich auch ein bisschen mehr in der ganzen Branche drin sein, müssten einfach Berater um sie rum haben, die den Markt beobachten, die gucken, ach, das ist jetzt ein Science-Fiction-Thema, wie viel haben eigentlich Science-Fiction-Filme im Arthouse-Bereich in den letzten Jahren so an Zahlen gemacht? Und da, finde ich, sind sie sehr alleingelassen. Und da versuche ich jetzt so im Rahmen meiner Möglichkeiten, weil das ist natürlich alles in meiner Freizeit dann auch, wo ich das mache, wirklich auch beratend tätig zu sein. Aber es ist eigentlich, ist es jetzt nicht unsere Funktion. Und da, glaube ich, würde ich mir jemand wünschen, auch an den Hochschulen, der da beratend tätig ist, weil das ist so schwierig, glaube ich, da am Anfang seinen Weg zu finden oder sich auch wirklich ganz, ganz hart klar zu machen, möchte ich einen Arthouse-Film drehen, möchte ich eher vielleicht doch in Mainstream gehen, wie besetze ich da, da muss ich dann auch dramaturgisch anders arbeiten. Und ich glaube, so dezidiert machen sich die Leute da gar keine Gedanken am Ende ihres Filmhochschulstudiums. Und da fände ich schön, wenn die da mehr Unterstützung hätten.
Ich finde den Punkt total wichtig, den du gerade formuliert hast, dass es ja durchaus auch eine Strategie sein kann, zu sagen, das ist jetzt ein Film, den ein Filmschaffender oder eine filmschaffende Person gemacht hat, der in erster Linie für die Festivalauswertung gedacht ist wo dann nicht unbedingt ein Verleiher mit dabei sein muss. Und dann gibt es eben die andere Strategie zu sagen, ja, wir schnuppern mal kurz ins Festivalgeschehen rein für ein paar nicht unwichtige Preise oder eben auch Festival Runs. Aber eigentlich ist das Ziel schon, dass das ein Kinofilm wird, weil da ist einfach ein großes Potenzial, ein bestimmtes aktuelles Thema aufzugreifen oder eben eine Zielgruppe, wo wir wissen, das ist jetzt keine kleine Nische, sondern da werden wir auch mehr übergreifend ansprechen können. Diese beiden Gedankengänge waren mir noch gar nicht so klar, sondern wenn ich jetzt so total aus dem Blickwinkel eines jungen Filmstudenten denken würde, würde ich denken, natürlich will ich, dass meine Filme sofort ins Kino kommen, sofort, sofort, sofort.
Ich glaube, sie sind eher so erzogen, die meisten an die Festivals zu denken. Das kann ich auch total verstehen, weil natürlich auf den Festivals auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern mehr Wagemut, also ich erlebe oft mehr auch Mut, sich mit neuen Erzählweisen auseinanderzusetzen. Und das ist oft dann bei dem, sage ich jetzt, klassischen Arthouse-Publikum doch ein bisschen anders. Ich meine, man sieht ja auch, welche Filme gerade gut laufen. Das sind auch die einfach auch extrem gut beworben werden und die einen gewissen Bass haben. Das kann oft mit Festivals zu tun haben. Das war jetzt tatsächlich auch bei Anatomie eines Falls und bei Poor Things so, dass es ja auch große Festivalgewinner einfach sind. Aber es muss nicht unbedingt sein. Und überhaupt den Unterschied zu erkennen, oder ich hatte auch letztens mit einem Filmemacher Kontakt und habe gemerkt, okay, das ist sehr genremäßig, es ist ein bayerischer Film, habe ihm wirklich geraten, versuch einfach selbst die Kinobetreiber anzugehen. Also er hat jetzt trotzdem noch einen kleinen Verleih gefunden, aber es war da jetzt, glaube ich, für seine Art der Auswertung war es clever, diesen Weg zu gehen und auf ein paar große Premieren in großen bayerischen Kinos zu setzen. Das hat auch wirklich jetzt gut funktioniert. Und dann muss man aber trotzdem im nächsten Schritt überlegen, wenn man nochmal ein anderes Publikum will, dann muss man auch einfach überlegen, welche Filme man macht und wie groß das Zielpublikum sein kann. Da muss man dann, glaube ich, auch manchmal ganz hart von seinen eigenen Vorstellungen weggehen oder einfach überlegen, muss es unbedingt ein Genrefilm sein, weil man einfach weiß, damit tut man sich vielleicht ein bisschen schwerer beim klassischen Arthouse-Publikum, jetzt in der normalen Kinoauswertung.
Das ist jetzt fast schon eine rhetorische Frage, aber würdest du sagen, jeder Verleiher, den es jetzt erstmal deutschlandspezifisch gibt, hat auch einen gewissen Stil, also dass man sagt, okay, das ist eher ein Verleiher, der ist für die Komödien zuständig, der hier macht eher so independent, da ist vielleicht dann doch auch eher die Möglichkeit, Dokumentarfilme in den Verleih zu bringen, oder würdest du sagen, nö, eigentlich macht jeder alles?
Ach nee, also ich finde schon, dass wir alle gute Verleihprofile haben, an denen man uns erkennen kann. Also jetzt zum Beispiel bei Pandora, wir sind einfach für, ich würde schon sagen, für außergewöhnliche Arthouse-Filme im deutschsprachigen und im internationalen Bereich bekannt, die eine bestimmte Handschrift haben. Wir sind auch sehr dafür bekannt, dass wir eben viele Jahre mit denselben Regisseuren zusammenarbeiten. Also bestes Beispiel ist Aki Kaurismäki, mit dem wir eben seit Anfang der 80er, seit es diesen Verleih gibt, auch dessen Filme wir ins Kino bringen. Und so haben auch andere eben Regisseure, mit denen sie schon Ewigkeiten zusammenarbeiten. Und da hat schon, der eine hat eben mehr den Dokumentarfilm im Fokus. Bei uns sind es hauptsächlich Spielfilme. Also ich glaube schon, da versucht jeder Verleiher so sein Profil zu schärfen oder hat sein Profil geschärft über die Jahre. Einfach damit man uns auch unterscheiden kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach als Verleih, dass man ein Vertrauen aufbaut zu bestimmten Regisseuren. Und selbst wenn die dann, was man natürlich auch verstehen kann, bei einem Film, der ein noch breiteres Zielpublikum anspricht, vielleicht zu einem größeren Verleiher geht, aber dass er einen einfach als guten Partner wieder in Erwägung zieht und wieder für eine Zusammenarbeit in Erwägung zieht bei einem der nächsten Projekte. Das finde ich total wichtig, oder es ist mir total wichtig, die ich jetzt schon seit ein paar Jahren in einem Verleih arbeite. Ich möchte immer, dass man uns im Hinterkopf behält für einfach sehr gute Verleihstrategien. Also gerade im Bereich Marketing, dass wir auch mit kleineren oder mittleren Budgets wirklich alles versuchen, um das Publikum zu erreichen und dann auch nicht aufgeben und ja, uns selber auch einfach so einbringen. Also das ist bei meinem Chef Björn Hoffmann, eben bei meiner Kollegin Susanne Markgraf, die bringen sich auch selber einfach extrem ein in die Arbeit und das merkt man einfach und das gutieren die Leute auch.
Kannst du ungefähr sagen, was bedeutet in dem Falle kleineres oder mittleres Budget, wenn man jetzt vom Filmbudget spricht? Das meinst du wahrscheinlich?
Ich glaube, klein würde ich sagen, also ohne da ins Detail zu gehen, auch definiert sich für mich auch ein bisschen daran, was man eben an Minimumgarantien zum Beispiel ausgeben kann für einen Film. Mhm. Also da gibt's schon riesen Unterschiede, was ein Film wie Zone of Interest kostet und was ein kleiner Arthouse-Film kostet. Also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, daran definiert sich einfach auch an der schlichten Stärke der Mitarbeiteranzahlen, wie viele Filme man rausbringt. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man einen größeren Apparat hat an Mitarbeitern und 20 Filme im Jahr rausbringt oder wie jetzt in unserem Fall, wir haben 7 Mitarbeiter und bringen jetzt so um die 6 Filme im Jahr raus. Mhm. Und haben dann natürlich auch mehr Zeit an den einzelnen Filmen zu arbeiten und uns wirklich dann auch speziellere Strategien zu überlegen um diese Filme rum. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied in der Arbeit.
Direkt zu den Beispielen, die du mitgebracht hast. Ich fange einfach mal mit Close an von Lukas Dohnt. Was ist das für ein Film und wie kam es zu der in erster Linie wahrscheinlich Social-Media-Strategie, die ihr da gefahren habt?
Also Lukas Dohnts Film Close ist wirklich ein gutes Beispiel, weil das war mein allererster Film. Ich kam ja im Januar 2023 zu Pandora und hatte davor Lukas Dohnt auch schon erlebt während eines Screenings in Berlin im November 2022. Und der Film hat so weltweit wirklich so einen Hype ausgelöst. Also wir haben das gesehen. Mein Chef hat, glaube ich, im Oktober 2022 angefangen mit TikTok. Und das war unglaublich, was wir da für Reaktionen auf unsere einzelnen Assets hatten von oder auf unsere einzelnen Postings. Weil man einfach gemerkt hat, also in der Form, wie Lukas über die Freundschaft von diesen zwei Jungen erzählt. Also es geht ganz simpel um eine Jungenfreundschaft. Es passiert dann auch etwas sehr Tragisches im Laufe des Films. Und einer der Jungen stirbt, das sieht man allerdings nicht. Es geht aber eher so drum, was bedeutet Nähe, was bedeutet Erwachsenwerden, was bedeutet es, ja, einen Freund auch so nah an sich ranzulassen und dann aber auch so eine gewisse Form von härterer Männlichkeit zu spüren im eigenen Umfeld. Und da wirklich selbstbewusst mit der eigenen Männlichkeit auch umzugehen und genau diese, also es geht einfach viel um Nähe in dem Film und es hat irgendwie eben nicht nur die queere Community bewegt, sondern es hat generell Leute, auch quer durch alle Altersschichten, enorm bewegt. Und da habe ich so, ich wollte den Film oder wir wollten den Film einfach auch nicht als queeren Film labeln, weil es viel zu, wir hatten ihn viel zu nischig gemacht für das, was der Film eigentlich ist und für das, wie viel Zuschauerschichten er anspricht. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, also ich war wirklich frisch bei Pandora, er löst irgendwie enorm was aus in der queeren Community. Und dann war es, also das hört sich wirklich unglaublich an, weil mir das noch nie passiert ist. Ich habe bei diesem Screening im November 2022 Jonathan Berlin getroffen, einen sehr bekannten Schauspieler, der auch Teil dieser Act-Out-Gruppe war. Und habe ihn einfach auf Instagram angeschrieben, habe gesagt, ich würde gerne ein Community-Event machen in Berlin. Und es war wirklich 2 Wochen, nachdem ich angefangen habe bei Pandora. Und dann habe ich so Leute wie Rosa von Braunheim dazu eingeladen über Instagram. Das war völlig unglaublich für mich und habe dann enorme Unterstützung auch durch die Queer Media Society erfahren. Und das war jetzt so auch, wo du vorher gefragt hast, das war jetzt auch so ein Fall, wo sich so meine Kulturflüsterin-Tätigkeit und dann meine Tätigkeit für den Verleih total verbunden haben. Also ich saß noch nie in einem Kino, wo wirklich alle geweint haben und wir waren inklusive mir nachher so ergriffen von dem Film, dass wir gar nicht mehr reden konnten, auch über die Arbeit von Act Out. Das war wirklich so in den Armen liegen und wirklich einfach auch mal gemeinsam weinen, was eine total reinigende Erfahrung war. Und auch über diesen Abend habe ich dann gemerkt, Wahnsinn, wie dieser Film weitergetragen wurde, was sich da auch für Kontakte erhalten haben, obwohl wir jetzt leider keinen Film, der jetzt für die queere Zielgruppe gewesen wäre, mehr hatten im letzten Jahr. Aber da ist so ein ich glaube, so ein Grundvertrauen auch in unseren Verleih entstanden, was ich total schön fand und wo ich so merke, dass das ist der Grund, warum ich eigentlich den Job so gerne mache, weil solche Erfahrungen macht man nur im Kino und das macht man auch nur mit engagierten Kinobetreibern. Und damals waren wir eben für das Community-Event im Delphilux, das ja Teil der York-Gruppe ist, und haben auch da einfach enorme Unterstützung erfahren. Und das war so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, ja, da fließt so alles zusammen. Und allein über diesen Abend haben wir dann Social Media mäßig einfach total viel Wirbel kreiert. Und letztendlich war es einfach ein Kino zur Verfügung stellen und ein paar Freigetränke und einfach dann wirklich enorme Unterstützung von der Queer Media Society, wo ich sehr, sehr dankbar drum war.
Das heißt, ein Strategiepunkt, um das sozusagen nochmal zusammenzufassen, ist, du siehst diesen Film und du überlegst auch, welche Gruppen könnte man, die vielleicht auch schon in einer Art und Weise, ich sag mal, vereinstätig sind oder eben als Gruppe schon fester funktionieren, angesprochen werden, um bei so einem Abend eingeladen zu werden, um dann auch so Art kleine Botschafterinnen und Botschafter zu sein, den Film weiterzutragen und dann auch das, was natürlich an dem Abend passiert, wiederum zu verwerten für die Social Media Portale, die der jeweilige Film hat oder der Verleiher. Das ist sozusagen die Idee, wenn du einen Film anschaust oder eine mögliche.
Genau, definitiv. Und wir gucken halt auch immer, ich meine, das ist sehr kleinteilig und das ist auch manchmal anstrengend, da die richtigen Leute zu finden. Aber wir machen da tatsächlich auch vieles in-house und gehen weniger die Strategie an große Creator-Agenturen oder an Influencer-Agenturen ranzugehen, weil wir dieses Persönliche, was sich auch über diesen Film hinaus hält. Also ich hatte auch so ein Community-Event mit Buchbloggerinnen und Buchbloggern, wo ich auch noch mit vielen in Kontakt bin. Und das finde ich so schön. Also das letztendlich geht's viel um Markenaufbau und um ein Vertrauen in die Marke Pandora und weniger um so ein einmaliges Event, wo man dann vielleicht einen großen Influencer vor Ort hat, der aber die gleiche Arbeit auch für alle anderen Verleiher macht. Also das kann man ja auch verstehen. Alle müssen Geld verdienen, aber bei uns geht's eher drum, dann glaube ich, die richtigen Leute zu finden und wenn die kleinere Accounts haben, aber da die richtigen Leute erreichen und einfach begeistert sind von den Filmen, die wir rausbringen, dann freut mich das einfach total.
Würdest du sagen, deine Strategien starten bei auch den anderen Beispielen meistens mit so einer, mit einem Community-Abend, um erstmal so ein bisschen den Film rauszuschießen in den eigenen Reihen sozusagen? Oder ist das total abhängig vom Film?
Absolut abhängig vom Film tatsächlich, weil manchmal gibt's einfach auch keine Community, die ich jetzt identifizieren kann, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei Die Bologna-Entführung von Marco Bellocchio. Das war einfach ein sehr spezieller Film über die katholische Kirche und über einen tragischen Entführungsfall eines kleinen Kindes, eines kleinen jüdischen Kindes, wo es jetzt nicht so speziell eine Community gab, die ich ansprechen hätte können. Aber Ich finde es schon, es wäre eigentlich mein Traum, das jedes Mal zu machen, jetzt wo du es sagst, einfach auch um ein Gefühl zu bekommen. Ich glaube, meine Community ist letztendlich dann das Festivalpublikum. So war das jetzt bei Andreas Dresens neuem Film Liebe eure Hilde. Da habe ich durch das Festivalpublikum gesehen, okay, der Film bewegt andere Leute genauso wie mich und habe auch durch ein Screening mit anschließendem Q&A gemerkt, die Leute sind extrem interessiert an historischen Fragen rund um den Film, wo ich mir vorher auch nicht so sicher war, wie viel sie danach fragen, wie viel sie der Widerstand während des Nationalsozialismus wirklich im Detail interessiert. Aber da war ich total begeistert, wie viele Rückfragen da kamen. Und das gibt mir dann schon auch irgendwie Anhaltspunkte, wie ich weiterarbeiten kann. Also dass da zum Beispiel es sehr Sinn macht, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, mit Multiplikatoren in der Richtung und auch doch immer längere Q&As einzuplanen, weil das wirklich eine Form, das ist so ein erweiterter Schulunterricht, den ich gar nicht so wahrgenommen hatte vorher, den man mit dem Film dann auch gehen kann, aber in positiver Art und Weise. Es ist ein Dazulernen über einen Teil unserer Geschichte, wo wir dachten, wir wissen schon alles, aber dass diese gerade weiblicher Widerstand ist doch sehr unterrepräsentiert oft in der Geschichtsschreibung. Und da ist das Festivalpublikum für mich total wichtig.
Dann nochmal sozusagen zum Start zurückgefragt, wenn du einen Film gesichtet hast, was tust du als erstes? Überlegst du, welche Gruppen hier angesprochen werden? Überlegst du, mit was mit einer Strategie du startest? Tauschst du dich erstmal aus? Was ist sozusagen dein Workflow oder dein Weg von einem Meilenstein zum nächsten?
Also tatsächlich, wenn ich neue Filme von uns gucke, überlege ich schon ganz stark schon während dem Gucken, wer ist die Zielgruppe, wen könnte man da erreichen. Also das ist eigentlich für mich immer so der Startpunkt und dann aber auch ein ganz, ganz enger Austausch mit meinen beiden Kolleginnen und Kollegen, weil da wirklich nochmal tolle Ideen kommen, auch was man vielleicht an ungewöhnlichen Marketingmaßnahmen machen könnte. Aber eigentlich so auch die Frage nach den richtigen Marketingmaßnahmen, ich kann es gar nicht abstellen, die rattert bei mir schon, während ich den Film sehe. Ich versuche ihn immer relativ neutral anzuschauen, erstmal zu gucken, auch berührt mich die Geschichte oder nicht. Aber mir ist es eigentlich auch noch wichtiger, als dass es mich berührt, dass es viele andere berührt, weil darum geht's ja letztendlich. Und ich freue mich immer, wenn ein Film einfach so gestaltet ist, dass ich schon das Zielpublikum vor Augen habe und schon wirklich schon mir die Ideen kommen, was wir mit diesem Film anstellen könnten. Und vor allem auch, was wir für die Kinobetreiber machen können, weil die sind auch einfach und mit unser wichtigster Arbeitspartner. Und deswegen, für mich ist auch immer ganz toll, auch nochmal bei Festivals, wenn Kinobetreiber vor Ort sind und ich gleich ein direktes Feedback habe, gerade mit denen, wo ein langes Vertrauensverhältnis ist, wer das geeignete Publikum sein könnte, wie der Film vielleicht bei ihrem Publikum ankommt in der jeweiligen Stadt. Da bin ich immer höchst interessiert dran. Das finde ich immer sehr spannend.
Wie seid ihr bei Close weiter vorangegangen? Was war nach diesem Community-Event wichtig für das Marketing?
Tatsächlich war zu dem Zeitpunkt, also das war ein Film, der im Marketing noch sehr stark natürlich von meinen Kolleginnen und Kollegen betreut wurde, weil ich da ja erst in der Mitte oder am Ende dazu kam. Das war der erste Film, wo Pandora wirklich einen extremen Schwerpunkt gelegt hat auf Social Media Marketing, also sowohl auf redaktioneller Ebene. Wir hatten eine ganz tolle Agentur, Limelight PR, mit einer extrem engagierten Social Media Redakteurin, die mich da toll unterstützt hat in den ersten Wochen und auch die meisten Postings selber abgesetzt hat. Und wir haben dann auch mit einer Digitalagentur, weil wir natürlich auch eine Paid-Kampagne hatten und da überlegt, was stellen wir da für Social-Media-Assets her im beworbenen Bereich, damit wir eben noch mehr Zuschauer erreichen. Und das war so eine, ich glaube, Verlagerung von eher klassischen Werbemaßnahmen, die wir sonst hauptsächlich gemacht haben, hin wirklich zu viel Social Media Marketing. Und das haben wir seither auch tatsächlich beibehalten, weil wir gemerkt haben, die Leute informieren sich einfach doch in den sozialen Netzwerken oder auf YouTube mittlerweile am meisten über Filme und vielleicht weniger über Anzeigen oder Plakatwerbung, so wie das früher eben der Fall war. Also ich glaube, man muss da einen guten Mix finden, weil ich bin ja auch ein großer Fan von Plakatwerbung und es gibt kein Plakat, wo ich nicht stehen bleiben würde, weil das spricht mich einfach total an. Aber auch da wieder muss man ja überlegen, wo man die Zuschauer am meisten abholt.
Wie gestaltet sich das inhaltlich gerade bei Close? Ist es so, du hast gesagt, den Community-Abend habt ihr natürlich auch verwertet bei Social Media. Was sind aber andere Posts, die ihr genutzt habt, jetzt gerade bei Close und dem Thema der Jungsfreundschaft, wo ihr gesagt habt, das ist sinnvoll, das als Instagram-Posts oder Reels aufzuarbeiten?
Da haben wir tatsächlich, also es war auch noch in Zusammenarbeit mit Limelight PR, da haben wir auch ganz stark auf Zitate gesetzt. Wir hatten ganz, ganz tolle, sehr emotionale Pressezitate. Und dieser Film, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, der gibt schon von der Emotionalität so viel vor, dass man da gar nicht wirklich sagt, man muss jetzt außergewöhnliche Reels, weil da sind einzelne Szenen, die so stark sind von der Musik, von der ganzen Setzung, von der Farblichkeit, dass es da wirklich ganz einfach war, bestimmte Szenen zu finden. Und die haben schon so viel ausgelöst. Es ist auch ganz interessant. Ich habe heute und gestern wieder so viele Likes auf Close-Postings auf TikTok bekommen. Also es ist wirklich auch ein internationales Publikum, das sich sehr mit diesem Film verbunden hat und das wirklich auch sehnsüchtig wartet auf Lukas nächsten Film. Weil anscheinend, obwohl man denkt, man hat ja schon viel über Freundschaft gesehen, das ist so ein ganz spezieller eigener Zugang, der die Leute sowohl zum Weinen als auch zum Lachen bringt. Und das ist sehr schön zu sehen, wie der das Publikum zusammenbringt. Deswegen war es da genau hauptsächlich über Pressezitate und wirklich kurze Ausschnitte aus dem Film. Und das hat schon total gut funktioniert.
Und auch das Thema Männlichkeit, also da die Charakteristik umzudrehen, ja, bei den Posts, also auch mit visuellen Mitteln zu spielen, die eigentlich so mehr kategorisiert werden für Weiblichkeit oder Weibliches, Weiches, und das sozusagen nochmal umzudrehen. Das fand ich auch ganz spannend, da auch mit der Irritation zu spielen, um da denn das Publikum nochmal einzufangen. Wie unterscheidet sich so ein Instagram-Post von einem TikTok-Reel? Was habt ihr da?
Ja,
also habt ihr
das
da auch?
Das ist ein großes Thema. Das ist ein, du sprichst tatsächlich das allerrichtigste Thema. Ich suche immer noch nach einer Strategie für TikTok. Ich verrate sie jetzt auch nicht, weil ich tatsächlich jetzt glaube, was gefunden zu haben, wo wir, also TikTok funktioniert ja dann doch über die Menschen, die da vor der Kamera sitzen, und jetzt weniger, sage ich mal, über so typische Reels, die man auf Instagram veröffentlicht. Deswegen suchen wir da gerade nach einem eigenen Zugang, der weggeht von der Bewerbung unserer Filme. Also dass wirklich ein Gesicht quasi für diesen Kanal vor der Kamera ist. Das funktioniert ja eben bei anderen TikTok-Kanälen auch super. Und bisher ist es so, dass die meisten Verleiher, also auch größere Verleiher, einfach das produzierte Material für Instagram auch auf TikTok spiegeln. Und man merkt, das funktioniert nur so semi-gut, sage ich mal. Und ich habe jetzt zum Beispiel gestern gesehen von der Cineplex-Gruppe, die haben wirklich eine TikTokerin, die immer vor der Kamera ist. Und das ist einfach super, weil man kann mit ihr mitgehen. Man geht mit ihr Popcorn kaufen und man geht mit ihr, wo war sie gestern, auf der Chantal-Premiere. Und man hat einfach Vertrauen zu dieser Person und sagt sich, ach, lass mich doch mal in das Kino gehen, weil wenn das Popcorn hier so gut schmeckt und die Sitze hier so bequem sind, glaube, da geht's auch ganz viel um Vertrauen. Und da, glaube ich, ist jeder von uns irgendwie wirklich gefragt, sich eine eigene Strategie zu überlegen und jemand dann wirklich auch zu casten, der da vor der Kamera sitzt und der vielleicht auch nicht nur über die eigenen Filme erzählt, sondern wirklich das ist eine eigene Art von Storytelling für mich, das jetzt vom Marketing, vom klassischen Filmmarketing weggeht. Aber das ist gar nicht so einfach, weil ein Verleiher ist natürlich jetzt auch erstmal keine catchy Marke, wo man sofort auf Like drückt und wo man sagt, ah, die Videos sind lustig. Deswegen, das war jetzt so, im letzten halben Jahr habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es funktionieren wird, aber wir werden sehen.
Du hast auch erzählt von einem TikToker oder einem Influencer auf TikTok, der eher aus Frankreich kommt. Also es geht um einen Independent-Verleiher in Frankreich. Was war da so besonders? Weil du sagst ja, okay, TikTok funktioniert auch mal total anders. Was haben die sich da überlegt, wo du sagst, ah, das fand ich geckig, das hat mir gut gefallen?
Ja, das fand ich wirklich großartig. Das war Tandem Films, ein kleiner Independent-Verleiher, hat also ungefähr die gleiche Größe wie wir. Und da hat der Verleiher eben erzählt, dass ich war beim International Distribution Summit, wo eben Verleiher aus der ganzen Welt zusammenkamen letztes Jahr. Es gibt einen großen TikToker, der hat mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 Millionen Fans. Der spielt so ein bisschen mit der Realität, in dem Sinne, dass er immer wieder Sachen in die Realität einfließen lässt, die eindeutig nicht sein können. Die Leute sind dann sehr verwirrt. Also es ist so ein Spiel, dass er zwar an realen Orten ist, aber dort irgendwie ungehörige Sachen passieren. Ich finde es ziemlich witzig und damit ist er groß geworden. Und er hat dann eben so getan, als hätte er eine Vorabsichtung eines Science-Fiction-Films, eines Independent-Science-Fiction-Films im Kino sehen können. Und das konnte ja gar nicht sein. Und dann war es ja witzig, man sah ihn im Kino und er hat gemeint, oh, ich habe heute schon die Möglichkeit, den Film zu sehen. Und der ist ja noch gar nicht draußen und das ist ja unglaublich. Und ich kann ihn hier schon sehen. Und dann hat ihn der Hauptdarsteller angerufen und hat gesagt, ich verfolge dich, das ist unmöglich. Und es kann nicht sein, das ist unser Film. Und dann hat sich der Verleiher noch eingebaut, indem er eine Sprachnachricht ihm geschickt hat. Und auch die war noch in dem TikTok zu sehen. Und das finde ich schon sehr witzig, auch dass ein Verleiher das macht und ein Verleiher auch sagt, hey, ich bin auch, ich stelle mich auch als Entertainer zur Verfügung. Denn ich glaube schon auch ein bisschen ein Problem ist unsere eigene Sichtbarkeit in der Branche, dass man einfach zu wenig Gesichter hinter diesen Verleihern hat und dadurch auch unsere tolle Arbeit zu wenig sichtbar wird. Deswegen fand ich das sehr witzig. Es war uneitel, der hat jetzt kein längeres Video von sich da irgendwie integriert in dessen TikTok, aber er war eben auch mit im TikTok enthalten und das fand ich eine sehr witzige Art und Weise. Und durch dieses Video haben dann viele Leute gedacht, oh wow, wenn der diesen Film da sieht, das muss ja großartig sein. Das war ein kleiner Science-Fiction-Film. Also wenn das stimmt, ich glaube es ihm jetzt einfach, der Verleiher hat den einfach angeschrieben, hat gesagt, du, wir haben wenig Geld, aber das wäre einfach für uns total toll, wenn wir hier eine Kooperation hinbekommen würden. Und ich glaube, er fand es einfach witzig, da mal mit einem Filmverleiher zu kooperieren. Und dadurch hatten die dann unglaubliche Zuschauerzahlen nachher. Und das finde ich einfach eine gelungene Art, Verleiharbeit zu denken.
Eine ganz smarte Idee, einmal wieder so die Realität durcheinander zu schütteln und gleichzeitig auch dieses Behind-the-Scenes-Element. Also wie du schon sagst, man nimmt den Verleiher mit rein, um einmal das ein bisschen sichtbarer zu machen. Was macht denn so ein Verleiher überhaupt? Was hat denn das jetzt mit Filmen zu tun? Man liest es immer überall. Also jeder Film startet mit den ganzen Verleiher-Trailern, die im Vorfeld reingeschnitten sind. Und letztendlich denkt man dann aber immer, ach ja, das sind ja die Geldgeber.
Genau.
Ah ja. Und weiß dann immer gar nicht, wo man was wie voneinander zu trennen hat. Und dann ist das natürlich spannend zu sagen, man nimmt die hier auch als Person mit rein und schafft schon mal so ein bisschen eine Sensibilität oder eine erste Berührung mit eben diesem wichtigen Bereich, der zum Filmemachen dazugehört, damit es überhaupt sein Zielpublikum findet.
Und hattest du eigentlich in deiner Laufbahn als Produzentin, als Filmemacherin Kontakt mit Verleihern? Auch wo ihr damals bei Max Ophüls gelaufen seid?
Nein, also ich habe ja in erster Linie als Regieassistenz am Set gearbeitet. Das heißt, ich hatte mit der ganzen Nachproduktion gar nichts mehr zu tun und hatte da auch nie Kontakt mit Verleihern. Das ist mir sozusagen vergönnt geblieben, da auch irgendwie in den Kontakt zu kommen. Deswegen ist das natürlich jetzt auch schön, so dieses Gespräch aufzumachen, weil ich schon verstehe, was du meinst, zu sagen, das ist doch immer so, dann, das kommt nochmal ganz zum Schluss, dieser Add-on, dieser Verleiher und was macht der eigentlich und was braucht der? Weil häufig auch natürlich diese Filmschaffenden selbst, die am Set arbeiten, auch überhaupt keine Berührung damit haben.
Klar.
Also sozusagen auch innerhalb der Branche sind es die allerhöchstens die Produzenten, Regie, die damit zu tun haben, vielleicht die SchauspielerInnen, wenn die da auch irgendwie in der Strategie teilhaben sollen. Aber ansonsten hat man da ja nichts mit zu tun.
Total.
Ja.
Und ich glaube, das, wie ich es anderen Leuten immer erkläre, ist wirklich auch wie einem Buchverlag. Also es würde ja auch keiner, glaube ich, draufkommen, seine Bücher ohne einen Verlag in den Buchladen zu legen als Schriftsteller. Und so sind wir auch. Wir sind ja wie Verlage, nur für Filme.
Das ist total spannend, dass du das ansprichst, weil kurze Side-Story. Ich habe jetzt vor kurzem immer mehr gemerkt, Amazon hat ja eigentlich mal mit Büchern angefangen und immer mehr komme ich manchmal auf Bücher, jetzt total random, letztens ging es irgendwie um Permakultur, also eine bestimmte Art, wie man Grünzeug anbaut, und dann habe ich auf einmal gemerkt, die das gepublished haben, das war Amazon. Und tatsächlich verbinde ich mit Amazon überhaupt keinen Verlag. Also in dem Sinne, was du vorhin gesagt hast, von man baut eine Beziehung auf zu den jeweiligen PartnerInnen, mit denen man arbeitet, um ein Community-Event auf die Beine zu stellen oder. Davon hat Amazon ja mal gar nichts, sage ich jetzt mal so hart, oder habe ich das Gefühl, dass das so ist. Und trotzdem gibt es auf einmal auch, ich sag mal, Plattformen, die versuchen, einen Verlag zu ersetzen. Und wo Menschen die Möglichkeit haben, ihre Bücher zu publishen, ohne dass da ein Verlag, der das in irgendeiner Form kuratiert, auch begleitet, dabei ist. Also auch eine ganz spannende Entwicklung. Ja, irgendwie schoss mir das gerade so in den Kopf.
Ja, und also da sprichst du was sehr Richtiges an, weil auch viele Produzenten, glaube ich, haben schon den Eindruck, sie könnten das locker mit dem Verleih und dann rufen sie ein paar Kinos an und so. Aber dass du dann natürlich ein jahrelanges Netzwerk aufgebaut haben musst, auch wirklich das Vertrauen der Kinobetreiber haben musst. Das ist denen, glaube ich, gar nicht so klar, auch was es dann doch irgendwie kostet, diese digitalen Kopien herzustellen, sich wirklich Gedanken zu machen, was ist eine gute Anzahl an Startkopien, wo gehe ich überall hin mit diesem Film. Das ist schon eine kleinteilige Arbeit. Und ich glaube auch, dass viele Produzenten natürlich eher auf ihren Film als künstlerisches Produkt, was es ja auch ist, blicken und gar nicht jetzt wirklich so immer den Zuschauer im Hinterkopf haben. Also gerade bei der Plakatgestaltung oder sowas fällt mir das oft auf, dass es schon gut ist, nochmal jemand von außen zu haben, der dann nochmal einen anderen Blick auf dein Produkt wirft, weil du bist natürlich so verbunden mit deinem Film. Du hast den ja auch gedreht, du hast Jahre oft gebraucht, bis du den finanzierst, und da fehlt einem, glaube ich, manchmal oft so der Abstand zu überlegen, was will der Zuschauer oder die Zuschauerin dann letztendlich sehen, die im Kino sitzt. Und da finde ich schon gut, dass man nochmal so eine Vermittlerstelle wie uns hat, die da beraten können.
Kommen zu euch auch viele junge Filmschaffende oder vielleicht sogar auch Filmstudenten, die gerade ihren Abschlussfilm gemacht haben? Gibt es da auch Kooperation?
Tatsächlich, also es kommen schon, also gerade bei mir natürlich, aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich Bloggerin bin und viele einfach sich bei mir, glaube ich, mehr trauen, dann auch mal nachzufragen. Und so im Rahmen meiner Möglichkeit, ich berate da total gerne, aber es ist natürlich mit einem Erstlingsfilm total durchzustarten an der Kinokasse ist echt eine Herausforderung. Das weißt du ja auch, das ist einfach so von 0 auf 100 schaffen es dann doch die wenigsten. Und deswegen ist es dort ist oft schwierig, die in den Verleih zu nehmen. Weil für uns ist natürlich auch eine entsprechende Festivalpremiere ist natürlich toll, um den Film so ins Leben zu helfen. Und da, klar, mit einem Erstlingsfilm tut man sich da oft schwerer. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Lukas Dont nimmt, das ist auch einer, der hat vorher Girl gemacht und dann kam eben Close. Also auch das kann dir passieren und dann ist der zweite Film schon in Cannes im Wettbewerb. Also das kann immer passieren und ich finde, man sollte immer die Augen offen halten, gerade auch bei jungen Filmemachern, weil das sind ja oft die Stars des Independent-Kinos von morgen. Also es ist immer gut, da nicht die Tür zuzuschlagen, sondern zu sagen, vielleicht war es jetzt dieses Thema noch nicht, aber lass uns gerne im Austausch bleiben. Auch bei jungen Produzentinnen und Produzenten, wo ich so merke, da ist so viel Leidenschaft unter diesen wirklich nicht immer einfachen Bedingungen. Und ich finde, das muss man unbedingt unterstützen und an den Leuten dranbleiben. Selbst wenn ein Thema jetzt mal vielleicht nicht passen sollte, aber dass dieser Beruf noch ergriffen wird in der heutigen Zeit, finde ich allein schon sehr unterstützenswert.
Das klingt auf jeden Fall danach Mut zur Kontaktaufnahme und dem Austausch, auch gerade von den jungen Filmschaffenden. Vielleicht, wenn es dann sozusagen mit dem aktuellen Film gerade noch schwierig ist, aber immer in die Zukunft hinaus zu planen und zu denken und da die Kooperation zu halten und den Austausch. Du hast noch weitere Beispiele mitgebracht, nämlich irgendwann werden wir uns alles erzählen von Emily Atef, auch aus dem letzten Jahr. Da gab es nochmal ein bisschen eine andere Strategie, aufgrund auch von dem Berlinale Start und den darauffolgenden Premieren oder generell, wie habt ihr da wiederum eure Strategie angepasst? Wie fing das an? Film gesehen und dann?
Da, genau, Film gesehen und dann wussten wir relativ bald danach schon, dass wir im Wettbewerb laufen, der Berlinale, was natürlich immer toll ist. Ich hatte lustigerweise auch schon mit Emily Atef zusammengearbeitet bei 3 Tage in Quiberon. Das war ihr großer Erfolg von vor ein paar Jahren über diese 3 besonderen Tage im Leben der Romy Schneider. Deswegen kannte ich Emily schon sehr gut. Was aber für mich ganz entscheidend war bei dem Film, war tatsächlich, dass es eine Buchverfilmung war und Daniela Krien einfach sehr bekannt ist und ja auch andere Romane schon veröffentlicht hat und der Roman natürlich eine bestimmte Bekanntheit hatte. Das heißt, ich bin da sehr stark auf Buchleserinnen und Buchleser zugegangen. Habe auch da von Anfang an wieder überlegt, Community-Event wäre toll, aber da war jetzt zum Beispiel eine Situation, wo ich gemerkt habe, oh, in die Buch-Community, das schaffe ich jetzt alleine nicht. Und da hatte ich auch eine ganz tolle Unterstützung von einer Buch-Influencer Agentur, die dann einfach auf einer Plattform das veröffentlicht hat, dass wir ein Community-Event machen, die mir da extrem geholfen hat. Und da habe ich auch eine total gute Erfahrung gemacht mit Bezahlkooperationen, weil die Buchblogger einfach schon nochmal ein anderes Völkchen sind, denen es extrem um Inhalte gibt. Also gerade die jetzt so über Bücher wie Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Also auch da möchte ich die Scheu nehmen. Man kann auch ganz tolle Bezahlkooperationen eingeben und sie sehen dann trotzdem nachher auf den Social-Media-Kanälen nicht wie Werbung aus. Das war auch ein gutes Learning für mich. Und ohne diese Agentur, das muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich das nicht geschafft, diese Leute zu erreichen. Das war wirklich super und auch dieses Community-Event im Kino war von so her anders. Die Leute waren auch total begeistert von dem Film, aber es war jetzt nicht ein großes sich in den Armen liegen und gemeinsam weinen wie bei Close, sondern eher so ein sehr toller Austausch über dieses Buch oder auch, also es geht ja um ein junges Mädchen, es ist der Sommer 1990 und sie trifft einen wesentlich älteren Mann und beginnt mit dem eine ganz leidenschaftliche Affäre, aus der sich dann auch eine Liebe entwickelt und es ist ja auch dieses diese Nachwendezeit, wo man noch nicht so ganz weiß, sie ist eben die Junge, die potenziell immer die Möglichkeit hat, wegzugehen aus ihrem ländlichen Umfeld. Er, dieser ältere Mann, ist dann auch da gefangen, wo er eben lebt, also auch diese Generationenkonflikte. Und es war super spannend, sich darüber auch auszutauschen, also eher auf einer intellektuellen Ebene. Und das war toll, was dann nachher auch da draus eben für Postings über den Roman, über die Romanadaption und diesen Einblick auch in diese Nachwendezeit auf dem Land, den man so wenig hat in Filmen tatsächlich. Das fand ich ganz spannend, dass das auch oft thematisiert wurde. Und auch da, wir hatten wirklich viel Unterstützung von Daniela Krien. Wir wussten, dass die Schauspieler schon wieder in anderen Projekten sind, aber haben da auch nochmal eine kleine Premierentour mit denen gemacht. Und es war da auf jeden Fall die richtige Strategie, voll auf die Buchleser zu setzen und da zu schauen, wie man die ins Kino kriegt. Und das ist oft auch nicht mehr so einfach, weil es gibt einfach auch total viele Buchverfilmungen, da immer die richtigen Leute zu finden für ein Buch, das kein klassisches Liebesbuch ist und wo man von vornherein weiß, ja, damit erreicht man jetzt die ganz breite Masse an Buchleserinnen. Das war schon auch nochmal eine Herausforderung. Deswegen, man sollte sich Partner ins Boot holen, weil nicht überall ist man zwangsläufig so im Thema drin. Das habe ich dadurch echt gemerkt.
Würdest du sagen, es gibt, gerade wenn wir jetzt auf Social Media gucken und auf Instagram, gibt es da eine bestimmte Anzahl von Posts pro Tag, pro Film, in einem Monat? Also gibt es eine Art Faustregel, wo du sagst, okay, es wäre gut, wenn wir für Film X in diesem Monat nach Vorstart und Nachstart so und so viel rausgeben?
Auch da habe ich war ein gutes Learning, der Film Fallende Blätter von Aki Kaurismäki, wo ich mir dachte, ganz viele Postings und je mehr, desto besser und habe dann gemerkt, das war die völlig falsche Strategie. Wir haben uns da einfach ein bisschen, oder ich habe mich da ein bisschen vergaloppiert, weil ich einfach auch ein anderes Publikum als das klassische Aki Kaurismäki-Publikum begeistern wollte und dann irgendwann feststellen musste, das ist in der Form, glaube ich, auch nicht möglich. Der hat sein Stammpublikum und das ist auch toll, wenn das weiterhin kommt, aber die jungen Leute kommen doch mit der Art zu erzählen schwerer zurecht und ich glaube, das lässt sich auch nicht durch Social Media dann lösen, auch wieder ein gutes Learning und ich glaube, da hätten es ein paar weniger Postings auf jeden Fall getan, deswegen jetzt, wenn ich so meine Social Media Strategie festlege, gucke ich, dass ich aussagekräftige Reels mache und Postings, aber nicht zu viele, dass nicht die Leute so überreizt sind von einem Film, weil wir machen tatsächlich keine einzelnen Film-Websites für unsere Filme, sondern es läuft alles über unsere Pandora-Kanäle und ich möchte, dass die Leute schon irgendwie so einen Ausgleich auch noch haben zum jeweiligen Filmstart, also dass sie auch noch mit anderen Informationen aus unserem Verleih gefüttert werden und ich finde es immer gut, wenn es was gibt, was mal so aus der Reihe tanzt. Also egal, ob Andi Dresen wurde letztes Jahr 60, da haben wir einen Post gemacht oder es gibt ja verschiedene Gelegenheiten oder auch mal Feiertage oder wie jetzt zum Beispiel zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz habe ich ein Posting von Hilde Koppi gemacht, also ein historisches Foto, damit man einfach nochmal weiß, wer diese Frau eigentlich war, was sie geleistet hat während der Zeit des Nationalsozialismus und warum sie ermordet wurde. Sowas ist mir total wichtig und da überlege ich auch immer, dass es nicht, ich möchte einfach nicht, dass unser Kanal zu werblich wirkt, also dass er wirklich lebendig wirkt und auch unsere Social-Media-Strategien ja, so wie wir auch lebendig diskutieren in dem Verleih, das ist mir wichtig, dass es auch auf unseren Kanälen tatsächlich rauskommt und dass es nicht nur darum geht, die Leute ins Kino bewegen zu wollen, sondern dass die wirklich einen Mehrwert haben, wenn sie uns folgen. Das wäre mir total wichtig. Ist natürlich auch, aber auch schön, wenn sie ins Kino gehen.
Das heißt, mal mehr, mal weniger auch vom Film abhängig, aber dennoch gibt es da ein Gespür von, einmal pro Woche gibt es einen Post zu Film X, 4 Wochen vor Start bis 5 Wochen danach, oder es wird dann mehr bis zum Kinostart und danach ist auch nochmal eher so eine Traube an Posts. Ist das irgendwie so eine grobe Peilung oder ist es immer statisch? Also wirklich einmal die Woche für 12 Wochen gibt es einen Post zu Film X?
Ach nee, da bin ich relativ offen. Also es ist eher so, wie du sagst, in den, sag mal, 3 bis 4 Wochen vor Start schaue ich, dass ich ganz viel mache und dann gucke ich einfach auch ein bisschen, wie sich die Kinozahlen so entwickeln und ob es nicht eher merkwürdig wirkt, wenn dann nach dem Kinostart noch zu viel Postings sind, weil man eben merkt, ein Kinostart ist doch nicht so verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat, oder ob die Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich so in die Kinos gehen, wie wir uns das vorstellen, dann finde ich, ist es ja auch toll und angebracht. Toll ist natürlich auch, wenn man dann posten kann, bei kleineren Filmen, man hat 50.000 erreicht, da freuen sich die Zuschauer ja dann auch nachher drüber, wenn sie merken, okay, anderen ist es auch so gegangen wie mir im Kino. Also, oder wie wir bei Close, glaube ich, haben wir einen Post zu 80.000 gemacht, das war halt damals auch toll, weil es ist trotzdem ein auch phasenweise schwerer Film. Es war einfach toll, dass sich so viele dafür begeistern haben können und dann auch so zahlreich ins Kino gegangen sind. Das ist schon sehr, sehr schön. Also das, ich gucke immer, dass ich es um den Kinostart rum zentriere, meine Postings jetzt zu einem speziellen Film und dann natürlich nochmal, wenn er im Home-Entertainment erscheint, weil wir betreuen ja auch den ganzen Home-Entertainment-Bereich, heißt DVD-Rausbringung, Blu-ray-Rausbringung und VOD. Genau, und auch dafür mache ich zum Beispiel dann auch alleine die Pressearbeit und überlege mir da nochmal, also ob man entweder unseren Trailer nochmal mit einer anderen abgeänderten Schlusstafel versieht oder was man dafür dann nochmal plant. Und wir haben auch einen eigenen Pandora-Shop seit, ich glaube, jetzt einem Jahr mittlerweile. Und auch da, wenn wir da neue Produkte haben, dann überlege ich mir auch immer was Schönes für unsere Kanäle, damit der auch ein bisschen bekannter wird.
Du hast gerade schon Akikarus Miki ins Spiel gebracht, Fallende Blätter. Hast gemerkt, weniger ist mehr beim Stammpublikum. Aber was hast du sozusagen hier auch wieder drumherum gemacht? Du hast den Film gesehen, du hast ja auch, also das ist ja auch einfach ein Name. Wie passt man da die Strategie an? Was nimmt man sich vielleicht auch schon von den Filmen davor mit, wo man vielleicht auch wusste, das klappt ganz gut?
Also wir wussten bei dem Film eigentlich schon von Anfang an, weil wir eben schon lange mit Akikarus Miki arbeiten, er reist nicht so wahnsinnig gern, der hat auch, er war in Cannes, aber ansonsten hat er keine Reisen wahrgenommen, das heißt wir mussten ja…
In Bremen haben wir das mal mitgekriegt, beim Filmfest Bremen, wollte er mit einem alten Auto kommen, hat sich dann aber doch dagegen entschieden, war irgendwo, ich weiß nicht, ob es Italien war oder keine Ahnung, und dann konnte er leider doch nicht mehr kommen, waren alle ganz traurig.
Das klingt total nach ihm. Das klingt total nach ihm. Und wir wussten, die beiden Hauptdarsteller, die ganz toll waren, können aber jetzt auch nicht eine Kinotour machen, weil die einfach wirklich zu sehr gefragt sind. Also gerade Alma Pösti, die war ja dann auch für den Golden Globe nominiert, hat extrem viele Projekte immer. Das heißt, wir haben dann eben sie angefragt fürs Filmfest München, wussten, sie können da kommen. Und dann saßen wir in Cannes, ich werde es nicht vergessen, bei einer Gartenparty mit dem finnischen Produzenten des Films und also ich habe mir so Gartenpartys in Cannes, habe ich mir halt immer auf so einer Yacht vorgestellt und alle ganz edel. Und es war halt typisch finnisch, es war wirklich großartig. Es gab Whisky schon mittags um 1 und so, wie man sich's halt vorstellt. Und wirklich deftiges Essen. Und dann saßen da 2 Mädels, die sich Mausstitut nannten. Und wir haben dann gemerkt, oh, das sind ja die 2, das ist die Band, die in Fallende Blätter zu sehen ist, die so einen ganz kleinen Gastauftritt hat. Und die 2 sind wirklich sensationell. Und wir hatten ganz spontan die Idee, wir machen eine Konzerttour mit ihnen. Und an dieser Konzerttour war einfach wahnsinnig viel aufgehangen, weil die war extrem aufwendig zu organisieren. Wir haben das alles selber gemacht. Die kamen mit ihrem mit so einem riesen VW und sind dann einfach von Kino zu Kino gefahren. Und das war, also es war sensationell. Das war eine der tollsten Wochen, die ich je hatte. Ich und meine Kollegin, die Susanne, wir waren da eine Woche mit denen unterwegs. Und die haben nochmal irgendwie so eine, ja, so eine ganz neue Dimension irgendwie zu dem Film dazu gebracht, weil sie sind so Akikaurismäki-Fans, dass sie sich ein Set ausgedacht haben, das direkt auf einen Akikaurismäki-Film passt, nämlich das Mädchen aus der Streichholzfabrik. Das hieß damals, du warst im Kino und hast erst fallende Blätter gesehen, dann war eine kurze Pause und dann hast du dieses Konzert gesehen. Und hast quasi nochmal einen Akikaurismäki-Film ansehen können. Das war einfach toll für die Fans von dem Film. Und das war eine gigantische Erfahrung, weil dadurch, die hatten dann auch Interviews natürlich und das war, da bin ich auch echt stolz drauf, das war die erste Tour von denen außerhalb von Finnland und jetzt bekommen sie sehr viel Anfragen aus anderen Ländern. Und wenn man dabei auch helfen kann, das freut uns halt besonders. Das ist ja auch, man will ja auch, dass Künstler dann größer werden und auch bekannter werden. Und das war jetzt wirklich so der Startschuss. Sie haben auch dieses Jahr wieder Konzerte in Deutschland. Und das hat mich total gefreut, weil das war so was Zusätzliches, was wir geboten haben. Ja, was man am Anfang gar nicht so einschätzen konnte. Es war ein reiner Zufall, dass wir in Cannes eben neben denen saßen und mit denen geredet haben. Und der Manager gleich meinte, ja klar, super. Und da, also auch an der Organisation dieser Tour, da ist natürlich enorm viel Zeit reingeflossen und wir haben dann einfach auch ein Plakat gemacht, das zwar diesen Retro-Charme verspürt, aber auch mit ganz knalligen Farben, also dass man wirklich zeigt, es ist auch was für jüngere Leute, traut euch in den Film, es geht um Liebe, es sind zwei total herzerwärmende Charaktere da in den Hauptrollen und das war so ein der klar Akikaurismäki in seiner gewohnt lakonischen Form, aber mit so einem frischen Anstrich. Das war uns total wichtig, das rüberzubringen und da klarzumachen, dass man sich ruhig trauen soll, sich auch mit dieser Art des Filmemachens vertraut zu machen. Und das, ich hätte mir noch mehr junge Menschen gewünscht, die sich drauf einlassen, aber vielleicht dann beim nächsten Film. Ich hoffe ja wirklich, er dreht noch einen und wir können dann noch mal einen Film von ihm rausbringen, weil ich echt ein großer Fan bin.
Es klingt danach, dass man wirklich, jeder Film ist anders, jedes Marketing ist anders. Egal, ob man jetzt gerade seinen ersten Film rausgebracht hat und schon mal anklopft oder ob man wie Akikaurismäki eben schon sehr, sehr lange den einen Verleiher hier in Deutschland hat und dann trotzdem überlegt man nochmal, was kann man hier jetzt für eine neue Komponente ernten, dass man einfach immer sehr offen jetzt in deiner Position auch dabei sein muss, sei es beim Sichten, sei es Austausch im Team oder dann eben auf den Festivals, wo man dann schon die Chance hat, den Film zu sehen und vielleicht auch andere Akteurinnen mitnimmt aus dem Film oder begegnet, wie jetzt in dem Fall die Band. Ja, also ein sehr breites Feld, was analog als auch digital viel Offenheiten bereithält, um eine Marketingstrategie zu streuen. Wie sehr baut ihr darauf zu sagen, pro Film muss es so und so viel Prozent analog was passieren? Also ich sage jetzt mal Community-Events oder eben jetzt in dem Fall diese Tour und digital was passieren? Gibt es da irgendeine Abwägung oder irgendeine Idee von so viel bei dem Film macht es mehr Sinn, 60-70% analog irgendwas zu machen mit Events und bei dem Film, da müssen wir voll auf Social Media setzen, weil die Zielgruppe sind eher die unter 30-Jährigen.
Definitiv, also man überlegt, man wägt da schon immer ab, ehrlich gesagt auch je nachdem, also sind zum Beispiel Schauspieler verfügbar für eine Kinotour oder nicht, muss man da nochmal neue Wege gehen, dann jetzt bei dem neuen Film von Ryusuke Hamaguchi, Evil Does Not Exist, es ist klar, dass der natürlich schwer aus Japan hier anreisen kann, da habe ich aber jetzt auch die Idee von so einem digitalen Live-Q&A entwickelt, das habe ich schon zweimal in der Vergangenheit gemacht und es ist halt eine tolle Möglichkeit für viele Kinos da zu partizipieren an einem Tag. Also das bringt uns dann tatsächlich mehr, als wenn er nur in einem Kino zu Gast ist, weil wir einfach da eine super Verbreitung haben. Also wir gucken schon immer, dass auch analoge Veranstaltungen stattfinden, also in Form von Premieren oder Community-Events, weil ich es einfach eine schöne Möglichkeit finde, sich mit den Besuchern. Das ist für mich das Allerwichtigste, zu verbinden. Und das geht dann analog tatsächlich noch besser als digital. Aber ich bin zum Beispiel, das ist so ein Überbleibsel aus meiner Stunde der Liebezeit, was wir schon durch die Gegend geschickt haben. Wir haben schon Pressehefte zu Close nach Texas geschickt, weil da ein Fan war, der mich über Instagram angeschrieben hat. Oder jetzt lustigerweise gibt es viele TikToker, so Film-TikToker, die total begeistert waren von unserem Plakat von Evil Does Not Exist. Da habe ich Plakate verschickt. Und da sind wir wirklich sehr offen, weil wir uns denken, das ist ja auch eine Form von Bindung, die man da aufbauen kann. Und wenn die sehr interessiert sind an dem Plakat, ja, warum denn nicht? Das ist doch eine heißt ja auch, dass man gut gearbeitet hat und dass da ja eine Begeisterung ist. Und was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, was für mich vom Austausch her tatsächlich auch ganz wichtig geworden ist in den letzten Monaten: Wir haben letztes Jahr einen Stammtisch gegründet hier in München von Kinobetreiberinnen und Verleiherinnen. Und diese Frauen, die da in dem Netzwerk sind, sind für mich echt enorm wichtig. Ansprechpartnerinnen geworden. Also auch wenn es so um gute Strategien geht, Social Media, Gestaltung von Werbematerialien, aber auch wenn es um technische Fragen oder so geht, das ist traumhaft, dass man da wirklich vor Ort Leute hat, die man ansprechen kann und die man einmal im Monat sieht und wo so ein ganz ehrlicher, völlig uneitler Austausch ist. Das finde ich traumhaft, weil das hatte ich davor nicht. Das ist auch durch einen Zufall entstanden beim Filmfest München, dieser Stammtisch. Und das ist enorm wichtig, finde ich, der Austausch auch mit anderen und der Blick über den Tellerrand, weil man kann immer noch was dazulernen und es ist total interessant zu sehen, wie andere denken, wie andere ihre Marketingmaßnahmen planen. Und man muss ja nicht ins Detail gehen und jetzt so über Gelder reden, aber einfach über die Inhalte sich austauschen zu können, das ist echt toll.
Da machst du nochmal einen guten Punkt auf. Also egal, in welchem Department man unterwegs ist beim Film oder man kann auch sagen branchenextern, es hilft immer, sich mit anderen zusammenzutun, sich auszutauschen, analog als auch digital oder irgendwie anzubieten, zu sagen, ich mache jetzt hier mal eine Gruppe auf und hier kann man sich regelmäßig treffen. Wir haben immer den ersten Montag im Monat und da treffen wir uns in Bar so und so oder man rotiert in den Kinos in dem Falle oder wie auch immer, dass das einfach unfassbar wichtig ist und dass man das nicht vergessen darf, auch gerade vielleicht nach Zeiten von Corona, wo man erst wieder lernen muss, genau diese Kontakte zu pflegen.
Wo das nicht in der Form möglich war.
Ich habe noch eine ganz verrückte Frage, und zwar, du bist ja in verschiedenen Ebenen als Kulturflüsterin unterwegs, kommst eben auch vom Studium her aus einer sehr breit aufgestellten Geisteswissenschaft. Wenn du heute die Möglichkeit hättest, zu welchem Film auch immer deine Traumkampagne zu starten, gäbe es da ein multimediales Event, wo du sagst, habe ich noch nie gemacht, aber ich hätte mal richtig Lust auf diese verrückte Performance-Idee oder unter Wasser oder örtlich gesehen irgendwas, was man möglich machen kann unter Wasser oder wo auch immer, wo du sagst, habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich das mal machen könnte an dem Ort oder in dem Format, hätte ich richtig Bock drauf.
Ach, ich glaube jetzt so von den Formaten her, es ist halt schwierig, oft das mit Arthouse-Filmen zusammenzubringen. Also klar, ich war ganz neidisch, obwohl ich den Film nicht mochte, auf die große Barbie-Box, die in allen Kinos stand, und dachte mir, sowas Großes hätte ich auch mal gerne für uns. Weil ich bin leider extrem anfällig, was Merchandise angeht oder so Fotoecken zu Chantal jetzt in den Kinos. Aber das würde natürlich bei unseren Filmen, die ja ganz anders von den Inhalten schon ist, würde es gar nicht funktionieren. Deswegen, also es klingt jetzt es klingt wie eine Dauerlobhudelei auf Pandora, aber das, was ich gerade im Moment mache, kommt einfach sehr an das hin, was ich mir immer gewünscht habe. Also so eine maximale Offenheit für neue Formate, für das, was auszuprobieren. Zwei Leute, mit denen ich arbeite, die nie sagen, das haben wir noch nie gemacht oder das können wir uns nicht vorstellen. Und wirklich im Rahmen unserer Möglichkeiten, und da war ich aber schon immer so, auch schon im Studium, dass ich, glaube ich, immer versucht habe, mit wenig Geld das Maximale rauszuholen, indem man halt kreativ wird. Und das ist mir tatsächlich fast wichtiger, als dass ich das Geld hätte und mit diesem Geld große Marketingaktionen, weil das glaube ich, ist mit Geld immer lösbar. Da kann man immer irgendwie viel weiterspinnen. Deswegen eigentlich möchte ich unbedingt auf dem Weg weitermachen und auch halt wichtige Filme dadurch ins Kino bringen. Und so, also jetzt zum Beispiel gerade im Moment, mir ist der Film In Liebe eure Hilde von Andi Dresen, das ist, glaube ich, für mich der wichtigste Film, den ich bisher rausbringen dürfte. Da finde ich es schon allein einfach toll, dass man jetzt was von dieser Frau erfährt und dass man mehr über weiblichen Widerstand und Nationalsozialismus spricht und sich auch mal fragt, was bedeutet Widerstand heute? Und das ist mir tatsächlich, ich denke da, glaube ich, mehr von der inhaltlichen Seite her. Und das finde ich gerade total toll, dass an allen möglichen Stellen, ob es die Rentenversicherungsanstalt ist, die jetzt einen Artikel geschrieben hat, wo Hilde Koppi damals gearbeitet hat, dass man so vergessene Geschichten auch mehr in den Fokus rückt. Das ist mir wichtiger tatsächlich als jetzt dieses, als das Außenrum. Ich glaube, dann würde ich auch in einem anderen Verleih arbeiten oder dann wäre ich, glaube ich, bei einem großen Streamer, wenn es mir darum mehr ginge, weil das ist klar, da sind uns einfach in gewisser Hinsicht die Hände gebunden, aber deswegen, glaube ich, arbeiten wir auch alle bei Independent-Verleihern.
Da bist du also genau an der richtigen Stelle mit der richtigen Position. Gibt es noch eine letzte Sache, die du loswerden willst, etwas, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, wo du sagst, das brennt mir gerade noch unter den Nägeln?
Ich glaube, dass ich die Filmhochschulen würde ich gerne motivieren, das Thema Verleih mehr aufzunehmen. Also gerade bei den Produktionsstudenten, dass das mehr verankert wird. Und auch wenn ich nicht immer Zeit habe, aber gerne auch die jungen Filmschaffenden motivieren, sich an Verleiher zu wenden, sich da auch vielleicht Beratung zu suchen, was die Zusammenarbeit mit dem Verleih angeht. Und ich glaube, das kann nur in der Filmhochschule anfangen, weil da werden eben die Weichen gestellt fürs künftige Berufsleben. Und da möchte ich einfach motivieren und auch die jungen Filmschaffenden zu motivieren, sich immer zu fragen, über das eigene Interesse am Thema raus, wer den Film nachher ansehen soll und wie sie ganz ehrlich auch das Potenzial einschätzen, da vielleicht sich auch wirklich Berater zu holen, aus allen verschiedenen Richtungen. Also das müssen jetzt nicht nur andere Filmschaffende sein, sondern wirklich ins Gespräch zu gehen und da zu überlegen, wen kann ich damit erreichen, wen möchte ich damit erreichen, um auch einfach böse Überraschungen oder große Enttäuschungen am Anfang der Karriere zu vermeiden. Und das, glaube ich, durch gute Beratung lässt sich da schon viel machen, glaube ich.
Dann danke ich dir an der Stelle für die tollen Beispiele, die wir besprechen konnten und auch den Blick in andere Independent-Filmverleiher, wie die arbeiten, wie es manchmal mit kleinen, ja, smarten Ideen, wo ein bisschen die Wirklichkeit durcheinander geschüttelt wird, auch einen total großen Aufruf schaffen kann, dass die Leute ins Kino gehen. Und dass es einfach eine große Offenheit bedarf, um solche Filme gut zu bedienen. Und zwar nicht dann, wenn sie schon komplett fertig sind, sondern vielleicht auch im Vorfeld, dass man da durchaus das Gespräch suchen sollte, um eine gute Strategie möglich zu machen. Vielen, vielen Dank, Lena, dass du bei uns warst.
Vielen herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Und euch da draußen wünsche ich wie immer eine gute Nacht oder einen guten Start in den Tag. Vielleicht sitzt ihr auch gerade irgendwo in der Bahn, sofern sie fährt und hört gerade den Podcast. Lasst gerne ein Like da, teilt die Folge vielleicht mit anderen, die in der Filmbranche unterwegs sind und gerne mehr von solchen Marketingstrategien wissen möchten und sollten. Und ich freue mich einfach, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, macht's gut.